Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Willkommen im Nova Club.
Euer Ab 21 Podcast mit Judith Ebert. Heute unser Möge die Macht mit dir sein. Abend. Oder auch nicht. Im Fall von Horst Seehofer, Angela Merkel und Jogi Löw wünscht man sich ja eher das Gegenteil. Mögen sie die Macht doch endlich abgeben. Wir reden mit Hermann Arnold, Ex-Chef, der freiwillig seinen Posten geräumt hat, was er nach 5 Jahren als wieder normaler Mitarbeiter denkt. Das erzählt er. Außerdem sprechen wir mit 2 Psychologinnen dazu, warum Menschen mit Macht einfach oft nicht loslassen können und ob Macht süchtig macht. Was passiert im Gehirn, wenn jemand Macht hat? Das hört ihr gleich alles hier. Viel Spaß.
Deutschlandfunk Nova.
Kommen wir jetzt zu dem, um das es heute Abend geht. Um Merkel, Seehofer, Löw unter anderem, denn diese 3 haben uns dieser Tage gezeigt, sie kleben an ihrer Macht. Darüber reden wir heute, über Macht und Menschen. Was passiert mit Menschen, wenn sie Macht haben? Ich frage mich, warum haben die nicht einfach einen Cut gemacht? So wie zum Beispiel Philipp Lahm. Der hat das erfolgreich vorgemacht. Der ist nach gewonnenem Weltmeistertitel vor 4 Jahren als Kapitän der deutschen Elf zurückgetreten. Super. Genauso wie Hermann Arnold. Er war CEO eines Softwareunternehmens und ist vor 5 Jahren als Chef zurückgetreten. Wir reden drüber, warum. Hermann, du hast deinen Chefposten ja freiwillig abgegeben. Es ist eine weitreichende Entscheidung. Ich nehme mal an, du hast dir vorher viele Gedanken gemacht. Was ist denn passiert, dass du gedacht hast, ich muss zurücktreten?
Ja, ich habe mir jedes Jahr eigentlich Gedanken gemacht, ob ich noch der Richtige bin. Weil das war eine der Sachen, die ich im Studium tatsächlich bei mir hängen geblieben ist. Dass häufig Unternehmen in ihrer Entwicklungsgeschichte irgendwann scheitern und häufig, weil es an der Spitze einen Flaschenhals gibt. Und deshalb habe ich gesagt, das möchte ich nicht, dass mir das passiert. Und deswegen habe ich mich jedes Jahr gefragt, bin ich noch der Richtige und gibt es vielleicht jemanden, der es besser machen könnte, den wir uns auch leisten können. Oder wenn man Startup ist, kann man sich natürlich nicht die Top-Leute leisten. Aber irgendwann war das dann der Fall, wo ich gemeint habe, da gibt es jemanden, der es besser machen würde als ich. Mhm. Und dann habe ich gedacht, dann ist der richtige Zeitpunkt, das Heft zu übergeben.
Aber ich verstehe nicht so richtig, warum bist du auf die Idee gekommen, dass es jemand besser macht als du? Was hast du denn nicht mehr gut gemacht, deiner Meinung nach?
Ja, also was man sehen muss, ist, dass es so verschiedene Phasen jetzt im Unternehmen gibt. Es genauso in Fußballmannschaften und genauso auch in der Politik. Es gibt unterschiedliche Anforderungen und Herausforderungen. Und im Prinzip, wenn man Unternehmen gründet, dann ist man so mehr der Pionier. Kann man sich so vorstellen, da steht man im Dschungel. Niemand weiß eigentlich genau, wohin. Und dann läuft einer vorne weg mit der Machete, haut den Weg frei und die anderen können nachgehen. Und wenn man dann schon irgendwann einmal weiß, wie die Wege gehen, dann braucht es eigentlich jemanden, der mehr die Wege verbreitert und die Leute laufen lässt. Und das kann ich nicht so. Ich bin einer, der vorne wegläuft und eher die Leute dann mitnimmt. Aha. Und irgendwann braucht es jemanden anderen, der die Leute eher auch ein bisschen fordert und treibt und schaut, dass es gut läuft. Und das kann ich nicht so.
Okay, aber das kann man doch lernen, oder nicht?
Ja, ist lustig. Das hat auch unser Verwaltungsratspräsident, das war im Prinzip ein sehr erfahrener Unternehmer.
Der war bestimmt entsetzt, als du gesagt hast, du willst zurücktreten, oder?
Ja, genau. Und der war auch erstaunt und hat gesagt, ja, Hermann, warum willst denn du das nicht lernen? Und dann habe ich einfach gesagt, ich glaube nicht, dass da meine Stärke drinnen liegt und dass ich da auch dran Spaß habe. Und deswegen andere, die das können, die sollen das machen und ich mache dann lieber die Dinge, die ich gerne und gut mache.
Okay, wie waren denn ansonsten die Reaktionen auf den Rücktritt?
Ja, ganz unterschiedlich. Also meine Familie ist eine Unternehmerfamilie, die haben im ersten Moment gesagt, bist du eigentlich blöd? Ja, du gibst da eigentlich das Unternehmen, das du aufgebaut hast, wo auch dein ganzes Geld drinnen steckt und so weiter, gibst du an jemanden anderen, weißt du gar nicht, ob der das gut macht und nicht das ganze Ding ins Sand fährt. Ja. Das war am Anfang recht das Unverständnis dafür. Und Mitarbeiter haben das eigentlich relativ gut gemacht, weil wir haben dort auch das nicht einfach, ich habe das nicht einfach verkündet, sondern wir haben dann einen Wahlprozess gemacht und die Mitarbeiter haben abgestimmt darüber. Von dort her waren die dann eigentlich recht mit dabei. Mhm. Ich habe aber auch ein ganz augenöffnendes Erlebnis gehabt.
Wieso?
Da war ich mit Geschäftspartnern in einem Treffen. Mhm. Das war ungefähr 2-stündige Sitzung. Und die erste Stunde war so, wie es immer gewohnt war. Die Leute haben mit mir gesprochen, haben mir die Fragen gestellt, haben an mich geschaut. Und irgendwann, dann nach der Hälfte der Zeit, habe ich gesagt, dass mein Kollege, der da mitgekommen ist, der war damals Vertriebsleiter, dass der neue Geschäftsführer sein wird ab nächsten Monat. Und das war echt, ich habe geglaubt, das gibt's gar nicht. Nach dem Moment hätte ich eigentlich den Raum verlassen können. Also es war schon fast unhöflich. Die haben dann eigentlich nur noch mit ihm gesprochen und nur noch mit ihm geredet und nur noch ihn gefragt. Und ich war eigentlich überflüssig. Und das war schon ein recht krasses Erlebnis. Und das ist mir noch mehrmals passiert. Selbst von Leuten, die sagen, ja, Augenhöhe und das ist ja toll, was du machst. Ich glaube, das ist, wir sind da als Gesellschaft so drauf fixiert, dass es da irgendwelche Leute gibt, Führerinnen und Führer, ich verwende jetzt extra solche Worte, die das Ganze richten und die wichtig sind. Und das ist ganz tief bei uns verwurzelt.
Und da sieht man mal, wie wenig der Mensch eigentlich eine Rolle spielt und wie viel seine Position, ne?
Ja.
Ja, das genau, ist, also das ist echt erschreckend, finde ich, wenn du das so erzählst.
Nein, es ist nicht erschreckend. Eigentlich, am Schluss ist es eigentlich schön, weil, also das muss man sich das vorstellen, wenn man im Prinzip Macht hat und Geschäftsführer ist und so weiter, dann kommen natürlich immer nur die Probleme zu einem und die wichtigen Entscheidungen. Und dann sitzt man da und dann hört man sich das an und dann löst man die Sachen und dann gehen sie auch wieder nach vorne. Und irgendwann, wenn einem das laufend passiert, über Jahre hinweg, glaubt man am Schluss, man ist der einzig Gescheite und alles andere sind Idioten. Und es gibt aber andere Rollen, wie zum Beispiel ein Richter, der macht das Gleiche, der kriegt aber nie diesen Höhenflug, weil er nämlich weiß, das ist seine Rolle und seine Funktionen. Er denkt nicht, er ist der Schlauste im Land. Mhm. Und das ist ein bisschen das Problem mit unseren Helden, die man von Geschäftsführern und von Kanzlern und von Präsidenten, dass wir immer glauben, die müssen alles richten und dann glauben sie es halt irgendwann selber auch. Und dass es nur mit ihnen geht.
Hast du denn das Gefühl im Nachhinein, dass es dir, weil du das so, ich finde, du erzählst das so schön plastisch, hast du das Gefühl, es hat dir gut getan, dass du den Posten, den Chefposten verlassen hast? Du arbeitest jetzt ja quasi als Mitarbeiter, ganz normal in deinem Team. Ist das für dich gut im Nachhinein?
Also ich habe das gemacht und das ist vielleicht auch mein Vorteil. Ich mache solche Sachen, weil ich der Überzeugung bin, dass sie richtig sind, ohne dass ich mal ganz genau durchgedacht habe, was die Konsequenzen sind. Das macht es dann einfach, einen ersten Schritt zu machen, aber manchmal muss man dann schon ein bisschen nagen. Also ich habe durchaus Zeiten gegeben, wo ich mich gefragt habe, ob es das Richtige war. Man muss natürlich dann auch so am Ego kratzt, wenn man plötzlich merkt, dass sich die Aufmerksamkeit auf andere richtet. Mhm. Und dass die das auch so gut machen, wie man selbst, vielleicht sogar besser. Ja, auch wenn ich es davor gesagt habe, das dann zu sehen, ist dann schon nochmal schwieriger. Ja. Aber insgesamt, glaube ich, hat mir das unglaublich gut getan. Und ich sehe das auch bei uns im Unternehmen. Wir haben über 2 Dutzend Leute, die mal Führung gehabt haben und dann zurückgegangen sind ins Team. Und die haben sich alle unglaublich gut entwickelt. Manche haben gesagt, sie wollen gar keine Führungsaufgabe mehr. Und andere haben das als eine Möglichkeit genommen, als Führungskraft zu reifen und haben dann wieder Führungsaufgabe übernommen und waren dann viel besser und viel reifer, als sie davor waren. Einfach einmal so aus dem Hamsterrad raus zu reflektieren, dann kann man es danach auch besser machen.
Hermann, du sagst, es ist eigentlich ganz gut, wenn Mitarbeiter Führungspositionen übernehmen, aber auch wieder abgeben. Warum?
Ja, also auf der einen Seite gibt es da mehr Durchlässigkeit, es gibt unterschiedliche Leute, die dann wieder was machen können. Und was ich gesehen habe, also wenn wir über Rücktritt sprechen, denken wir immer über Abtritt. Ja, wenn wir hören, Leute sind zurückgetreten, dann verlassen die das Unternehmen. Und das ist doch eigentlich total blödsinnig, weil die Leute ja typischerweise gut sind, wenn sie mal Führungsverantwortung übernommen haben. Warum müssen sie dann das Unternehmen verlassen? Und wir haben da, auch ich persönlich habe viel gelernt. Ich habe eigentlich durch Zufall dann unter meinem Nachfolger gearbeitet, weil da gerade ein Problem war und er mich gebeten hat, da einzuspringen. Eigentlich erst nur für ganz kurze Zeit, danach war es über ein Jahr, wo ich dann direkt unter meinem Nachfolger gearbeitet habe.
Ach, dann warst du quasi sein Berater, oder wie? So ein bisschen?
Ja, nein, ich war tatsächlich sein Mitarbeiter, aber genau das passiert dann. Also ich habe für mich persönlich war es unglaublich lehrreich, weil ich nämlich ja gesehen habe, er hat genau den Job gemacht, den ich davor gemacht habe. Und er hat viele Dinge anders gemacht, anders als ich sie gemacht hätte.
Auch besser?
Und oft habe ich gedacht, das geht in die Hose. Mhm. Ja, aber mir war dann schon irgendwie klar, nachdem ich ihr vorgeschlagen habe, dass er es machen sollte, weil ich der Meinung war, er macht es besser, ja. Dann muss er es ja auch anders machen. Ja. Und deswegen habe ich, das war echt sehr anstrengend, dann auch mal still zu sitzen und zu schauen, wie das wird. Ja. Und dann war ich echt häufig überrascht, dass es gut rauskommen ist, also sogar besser. Mhm. Und da habe ich relativ viel davon gelernt. Und auf der anderen Seite war er dann auch, weil ich mich sehr zurückgehalten habe, mit ungefragtem Rat, ist er dann auch häufig gekommen und hat mich um Rat gebeten. Und dadurch habe ich auch ein ganz anderer Mentor für ihn sein können. Und ich glaube, wir haben beide davon massiv profitiert. Und das ist wirklich eine super Lernerfahrung. Mhm. Und Ja, spannend ist ja auch zum Beispiel, wenn wir uns das anschauen in Sportvereinen oder so, da ist das total üblich. Da kommen Sportvereine, Schauspieltruppen oder so, alles sowas, so Vereine. Da kommt man rein, ist am Anfang normales Mitglied. Irgendwann einmal wird man dann vielleicht Kassier oder Schriftführer oder auch Präsident. Und das macht man für eine gewisse Zeit und dann tritt man zurück, lässt jemanden anderen und ist aber trotzdem weiterhin im Verein. Mhm. Und da lernt man unglaublich viel voneinander und das ist total normal.
Mhm. Und das Ding ist, glaube ich, ich sehe das ganz genauso, aber das Ding ist, glaube ich, dass viele Leute, die denen sowas passiert, oder die das, du hast es jetzt ja freiwillig gemacht, bist zurückgetreten, aber dass die denken, das ist, wird von allen anderen als Schwäche gesehen. Und ich glaube, man wird auch leider zu häufig belächelt, wenn man sowas macht, als dass man das dann wirklich oder sich dann wirklich gut fühlen kann. Meinst du, dass das einer der Gründe ist, warum es vielen Chefs schwerfällt, ihren Posten zu verlassen?
Ja, also gibt es viele Gründe. Natürlich ist das Ansehen, das man hat und wie das wahrgenommen wird, unglaublich wichtig. Aber wenn man zum Beispiel Vereine anschaut, wo das üblich ist, da ist man nicht der Versager, wenn man dann als Präsident zurücktritt. Und das krasseste Beispiel, das mir aufgefallen ist, ist, wenn man sich zum Beispiel jetzt Staatsoberhäupter anschaut. Die amerikanischen Gründungsväter haben irgendwie gesagt, ja, wir sind nur zwei Legislaturperioden Präsident und dann treten wir zurück. Ja. Und das war am Anfang gar kein Gesetz, sondern es war einfach irgendwie so, hat man es einfach gemacht. Und dort jetzt, als der Obama zum Beispiel zurückgetreten ist, als er noch nicht gewusst hat, wer sein Nachfolger wird, hat er sich auf seinen Golf gefreut und niemand hat gedacht, das ist ein Versager, sondern das ist normal. Und wenn man sich anschaut, zum Beispiel jetzt in der deutschen Kanzlergeschichte, da ist jeder Bundeskanzler versucht, einen Adenauer an der Amtsdauer zu schlagen und alle, zumindest in meinem bewussten Erlebnisbereich, sind dann eigentlich als Versager vom Platz gegangen, obwohl die hervorragende Arbeit geleistet haben über die größte Zeit ihrer Strecke. Mhm. Und das ist einfach schade. Und da sieht man, wie einfach das System, das herum ist, bei manchen ist es selbstverständlich und da denkt niemand, das ist schwierig und der Obama hat jetzt auch nicht wirklich Mühe damit gehabt. Und in Deutschland ist es fast unmöglich und da denkt jeder, ohne Mutti wird Europa untergehen, deswegen bittet man sie auf Knien, dass sie es nochmal weitermacht, auch wenn
sie wirklich doof dasteht. Genau, auch wenn sie zwischendurch wirklich doof dasteht, jetzt gerade bei dieser Seehofer-Kiste, also unglaublich. Da schämt man sich ja eigentlich fremd, muss man ja ehrlicherweise sagen. Ich habe jetzt kürzlich von einem Schweizer Unternehmen gehört, die wählen die Mitarbeiter wählen ihren Chef selbst. Ich weiß nicht, aber wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr das ja, du hast ihn zumindest vorgeschlagen, auch so ähnlich gemacht, oder?
Wir sind das. Ja, wir sind das.
Krass, ich habe da letztens einen Beitrag gehört und dachte, wie cool ist das denn?
Ja, genau, das ist mein Nachfolger. Also bei uns war es so, wir haben bei uns alle wichtigen Entscheidungen, treffen bei uns alle Mitarbeiter, auch zum Beispiel das Unternehmen, das sich aufgebaut haben, als wir das dann in die größere Gruppe integriert haben, das war auch eine Entscheidung, die alle Mitarbeiter getroffen haben. Und genauso war es auch für mich klar, dass die Entscheidung, wer der neue Geschäftsführer wird, auch etwas ist, das alle Mitarbeiter mittragen müssen. Also haben wir das so entschieden. Und dann 3 Monate später sind andere Teamleiter kommen und haben gesagt, sie wollen auch gewählt werden. Ja, und das war total komisch, wenn wir gesagt haben, ja, wenn ihr gewählt werdet, habt ihr den Job, den ihr jetzt habt. Wenn ihr nicht gewählt werdet, habt ihr nicht mehr.
Ja.
Aber trotzdem wollten die das und daraus sind dann bei uns die Wahlen entstanden. Das machen wir jetzt jedes Jahr einmal.
Ja, genau. Und eben, wenn ich das richtig verstanden habe, ist witzig. Wenn ich das richtig verstanden habe, habt ihr das auch noch weiter aufgesplittet, euer Konzept? Und jetzt können die Leute auch bei strategischen Fragen mitarbeiten, oder? Kann das sein, also dass die auch mitwählen können?
Das war schon immer so. Das einzige Problem ist halt, wenn Unternehmen kleiner sind, da ist das eher informell. Ja? Da trifft man sich einmal alle Mitarbeiter und dann diskutiert man Sachen und dann kann man einfach durch Handerheben machen. Und jetzt, weil wir größer geworden sind, wir sind jetzt bei 100 Mitarbeiter, kann man das immer so einfach machen. Deswegen haben wir das jetzt formalisiert. Also wir haben das so wie in der Schweiz, in der Politik, gibt es bei uns das Initiativrecht und Referendumsrecht. Das heißt, jeder Mitarbeiter kann sagen, ich finde, wir sollten dorthin und dann gibt es auch Abstimmung drüber.
Und ich sehe, du bist generell dafür, dass man flachere Hierarchien hat und die Leute mehr mitarbeiten können.
Also das ist ja offensichtlich, also ich verstehe nie die Diskussion, weil es ist doch offensichtlich, dass wenn alle im Unternehmen mitdenken und mitentscheiden können, das ist ja nicht entweder oder, entweder die Chefs oder die Mitarbeiter, sondern es ist entweder nur die Chefs oder alle, ja, ist doch offensichtlich, dass das zu besseren Ergebnissen führt, wenn wir mehr Impulse haben, mehr Feedback haben. Und die heutige Zeit erfordert es auch. Man kann ja nicht mehr alles als Unternehmenschef leisten und alles entscheiden und alles wissen und alles tun. Das geht ja gar nicht mehr. Und von dort her machen wir das ganz überzeugt. Und es ist anstrengend, es ist wahnsinnig anstrengend. weil man sich da dann auch immer über diese Sachen austauschen muss. Aber wir sind am Schluss überzeugt, dass das Konzept der Zukunft ist. Ja.
Okay, danke. Hermann Arnold, schönen Abend. Danke fürs Mitmachen.
Schönen Abend, vielen Dank.
Er war CEO eines Softwareunternehmens und ist vor 5 Jahren freiwillig als Chef zurückgetreten und hat es offensichtlich bis jetzt nicht bereut und seine Mitarbeiter auch nicht. Die dürfen nämlich jetzt mehr mitentscheiden. Unter anderem wählen sie ihren Chef selbst.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Diese Woche ist die Woche der Menschen, die an der Macht kleben. Horst Seehofer bleibt Bundesinnenminister, Jogi Löw bleibt Fußball-Bundestrainer. Offensichtlich fällt es vielen schwer, die Macht abzugeben, wenn sie sie mal haben. Wir müssen also drüber reden. Warum ist das so? Ich spreche mit der Arbeits- und Organisationspsychologin Tabea Scheel von der Europa-Uni Flensburg. Warum können viele Menschen in Machtpositionen einfach überhaupt nicht mehr ihre Macht abgeben?
Je länger man in so einer Machtposition schon ist, desto schwerer wird es, das aufzugeben, weil es ein Teil der Identität wird. Das heißt, Menschen identifizieren sich über diese Rolle, die sie da innehaben, und diese Macht, die sie ausüben können, die bestimmt dann einen Teil ihres Selbstwertes. Und je nachdem, wie viel sie sonst in ihrem Leben noch haben, außer dieser Machtposition, fällt es dann natürlich umso schwerer, das auch abzugeben.
Ich wollte gerade fragen, kann das dann auch sein, dass man in seinem Job eine totale Machtposition hat und in seinem Privatleben gar nichts in der Art?
Also im schlimmsten Fall hat man im Privatleben hat man eben gar kein Privatleben. Meistens ist es allerdings eher so, klar, dass man zeitlich sehr viel Zeit in diesem Job verbringt. Das heißt aber nicht, dass man im Privatleben dann das Gegenteil lebt. Also es kann auch sein, dass man im Privatleben genauso irgendwie der ist, der den Ton angibt oder die ist, die den Ton angibt. Das ist also nicht unbedingt gesagt. Problem ist eigentlich eher, dass man sich über diese Macht und über diese Position definiert. Das heißt, man verwechselt irgendwann die Rolle, die man hat, mit sich selbst.
Also Sie meinen, man denkt dann von sich aus, ich bin immer der Chef überall, oder wie?
Ja, oder man kriegt natürlich eine gewisse Wertschätzung auch entgegengebracht, weil man diese Rolle hat. Und es hat ja nicht mit einem als Mensch unbedingt was zu tun. Und das fangen Menschen an, auch zu verwechseln. Ein Hauptgrund, warum Menschen auch Macht nicht abgeben, ist, weil ihnen tatsächlich gar nicht klar ist, dass es an der Zeit wäre. Menschen in Machtpositionen haben das Problem, dass sie nicht viel Feedback bekommen oder selten ehrliches Feedback, weil sie eben meistens die sind, die in einer besseren Position sind. Und dann fehlt ihnen praktisch eine Rückmeldung dafür, ob sie jetzt wirklich noch gut sind oder wirksam. Also sie können teilweise wirklich auch schwer einschätzen, ob es jetzt noch sinnvoll ist, weiterzumachen.
Mhm. Das heißt, wenn wir jetzt als Mitarbeiter unserem Chef häufiger mal sagen würden, du solltest vielleicht deinen Posten mal abgeben, beziehungsweise das ein oder andere ändern, damit es noch gerechtfertigt ist, dass du da sitzt, dann würde das denen helfen, oder wie?
Ja, tatsächlich. Da muss man natürlich gucken. Also als Führungskraft ist man eigentlich gut bedient, wenn man seinen Mitarbeitern beibringt, tatsächlich ehrliches Feedback zu geben, dass man nicht bestraft, sondern dass man tatsächlich mit den Leuten in einem ehrlichen Gespräch ist. Dazu muss man natürlich Mitarbeiter aktiv auffordern. Die werden nicht von selber kommen und einen auf Fehler hinweisen. Es ist allerdings tatsächlich ein sehr ratsamer Führungsstil, tatsächlich dafür einen Dialog zu sorgen.
Mhm. Wem fällt es denn leichter beziehungsweise schwerer, Macht abzugeben? Hat das was mit der Persönlichkeit an sich zu tun? Gibt es Machtmenschen und weniger ausgeprägte Menschen?
Ja, also es gibt Menschen, die ziehen sehr viel daraus, über andere Menschen bestimmen zu können oder über Situationen. Und dann gibt es Menschen, denen ist das tatsächlich nicht so wichtig. Und die überlegen sich vielleicht tatsächlich eher, wie viel Verantwortung damit auch zusammenhängt und sind da vielleicht ein bisschen selbstkritischer auch. Also da gibt es schon große Unterschiede, was aber nicht heißt, dass man von vornherein nicht in Führungspositionen auch reinwachsen kann oder dass man vielleicht Machtpositionen anstrebt, aber eigentlich tatsächlich kein Talent hat, Menschen zu führen. Also das schließt sich beides gar nicht aus.
Macht. Was macht die mit uns Menschen? Unser Thema heute Abend. Ich spreche immer noch mit der Arbeits- und Organisationspsychologin Tabea Scheel von der Europa-Uni in Flensburg darüber, warum Menschen in Machtpositionen solche Probleme haben, die zu räumen. Tabea, wenn man lange Chef ist, denkt man dann eigentlich irgendwann, man ist überall in jeder Lebenssituation der Chef?
Ja, zumeist sorgen diese Leute natürlich auch genau dafür, was ich vorher gesagt hatte, dass die wenig Rückmeldung kriegen, also dass sie vielleicht die Situation auch gar nicht mehr so einschätzen. Sie halten sich dann vielleicht auch wirklich für ganz unabdingbar für diesen Job und haben dann ein hohes Verantwortungsgefühl. Und natürlich ziehen sie mehr draus und sie verbringen ja extrem viel Zeit in diesen Machtpositionen. Und je mehr Zeit sie in Machtpositionen verbringen, desto weniger Zeit haben sie natürlich für andere Dinge wie Familie oder tolle Hobbys oder worüber auch immer man sich sonst noch definieren kann. Mhm. Und je weniger man irgendwie andere Bereiche im Leben hat, desto abhängiger wird man ja auch von dieser Machtposition. Also im schlimmsten Fall weiß man gar nicht mehr, wer man ist, wenn man nicht gerade in dieser Machtposition ist.
Das ist eine Spirale des Todes.
Naja, wir sind ja auch alle lernfähig, wir Menschen. Und manchmal kriegen wir ja eine ehrliche Rückmeldung und wachen dann auf. Um die Leute, die nicht selber gehen, die werden ja dann manchmal auch gegangen. Also da passieren ja dann auch Dinge um sie herum.
Ja, aber sehr selten leider.
Das ist richtig.
Ich bin ja auch immer noch der Meinung, dass man als Chef ein Arschlochgen in sich haben muss, um überhaupt Chef sein zu können. Aber das ist meine persönliche Meinung. Aber wenn ich mir zum Beispiel Horst Seehofer angucke, deswegen machen wir das ja heute, beziehungsweise Jogi Löw, aber ich glaube mehr Horst Seehofer, wenn man sich den momentan anguckt, wie der agiert, dann hat man das Gefühl, der hat aber auch wirklich jede Art, wollen wir, soll ich sagen, Kontrolle verloren, oder? Das ist so.
Ja, das ist, glaube ich, also ohne jetzt über diesen Einzelfall Horst Seehofer urteilen zu wollen, das ist, glaube ich, auch ein klassischer Fall von eigentlich kein reales Feedback mehr aus der Umwelt bekommen. Horst Seehofer sehr, 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 sehr lange schon in diesen Positionen und dann verliert man eben unter Umständen auch mal die Außenperspektive. Also das ist schon richtig, dass man dann vielleicht auch nicht mehr tatsächlich so einen Abstand dazu hat, was man eigentlich macht und da wirklich sehr von abhängt von auch dieser Position. Ne?
Wie kann ich denn dafür sorgen, dass es mir nicht so schwer fällt, meine Macht wieder abzugeben? Kann ich das selber irgendwie noch hinbekommen?
Also wichtig ist, dass man sich überlegt, wie viel man zum Beispiel in seinem Leben, also meistens hängt es ja mit Arbeit zusammen, wie viel Zeit man in seinem Leben für Arbeit widmen soll oder ob das sozusagen über allem steht, also ob man so in Richtung Workaholic geht und ob man, keine Ahnung, vergisst, irgendwie sich um seine Familie, seine Freunde, seine Hobbys und seine sonstigen Weiterentwicklungen zu kümmern. Im Umkehrschluss, je mehr man das tut, desto weniger abhängig ist man auch von diesen Machtpositionen. Man ist dann tatsächlich auch ein bisschen freier. Das vergisst man ja manchmal. Machtpositionen sehen von außen ja erstmal sexy aus, weil man viel bestimmen kann über Menschen. De facto wird man aber auch unfrei, weil diese Rollen und diese Positionen ja auch sehr viel Ressourcen verbrauchen, also zum Beispiel Zeit. Und weil wirklich dann viel in mir davon abhängt. Und das andere, was ich ja schon gesagt habe, ist tatsächlich, man sollte wirklich dafür sorgen, dass man reales Feedback kriegt. Und wenn man das tatsächlich mit seinen Mitarbeitern nicht hinkriegt, dann wenigstens mal in der Familie oder von Freunden, also von Leuten, die nicht abhängen von einem. Dass man tatsächlich noch ein Feedback kriegt, du, ist es jetzt noch gerechtfertigt, dass ich diesen Job noch mache, bin ich noch gut? Ist es wirklich so, dass ich kneife, wenn ich jetzt gehe? Oder ist es so, dass ich dem eigentlich nicht mehr gewachsen bin und wirklich gehen sollte? Also denen fehlt wirklich manchmal einfach ein Gespür.
Wie ist es denn mit der Zeit danach? Also sagen wir mal, ich habe meine Machtposition abgegeben, sei es freiwillig oder unfreiwillig. Was mache ich, damit ich nicht in ein tiefes Loch der Einsamkeit und Verzweiflung falle?
Also das eine ist natürlich, je mehr andere Lebensbereiche ich habe, die mich irgendwie erfüllen, desto weniger falle ich auch in dieses Loch. Man sollte sich trotzdem innerlich darauf vorbereiten, dass einem wirklich was fehlen wird. Das darf auch so sein. Es gibt manchmal Gelegenheiten oder Firmen tun das ja auch manchmal, selbst wenn man aus den aktiven Macht- oder Führungspositionen ausscheidet, dass man tatsächlich noch gefragt ist als Experte, als Mentor und dann einfach seine Erfahrungen weitergeben kann. Und das ist natürlich ein sehr schöner Übergang, der wirklich tatsächlich allen Seiten auch was nützt, weil man ja wirklich viel Erfahrung gesammelt hat und viel aufgebaut hat.
Arbeits- und Organisationspsychologin Tabea Scheel von der Europa-Uni Flensburg. Sie sagt, Menschen mit Macht können die nur ganz schlecht aufgeben, weil sie Rolle und eigene Person irgendwann verwechseln. Einer der Gründe ist fehlendes Feedback.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Wir reden heute über Macht.
Größe bedeutet nichts. Sieh mich an. Nach meiner Größe beurteilst du mich, tust du das? Aber das solltest du nicht. Denn die Macht ist mein Verbündeter. Und ein mächtiger Verbündeter ist sie.
Yoda, der alte Jedi-Ritter, der weiß, wie es geht mit der Macht. Typen wie Innenminister Seehofer und Bundestrainer Löw, die wissen nur eins. Festhalten! Sind sie vielleicht süchtig nach Macht? Es macht ihre Droge. Können sie deshalb nicht loslassen? Wir wollen wissen, was im Gehirn von solchen Machtmenschen passiert. Und das klären wir jetzt mit Neurowissenschaftlerin Franka Lesemann. Was ist denn los im Kopf, wenn Menschen Macht haben?
Also wir können natürlich erstmal angucken, was passiert, wenn Menschen Macht haben im Allgemeinen. Wie verhalten die sich dann? Dazu gibt es eigentlich die meisten Studien. Und dazu gehört zum Beispiel, dass man handlungsfreudiger wird und dass man auch unabhängiger wird von anderer Leute Meinung. Und im Gehirn, die meisten Sachen, die wir wissen, kommen so aus der Testosteronforschung, wo man sagen kann, das ist vielleicht so ein bisschen ähnlich wie Macht. Und wenn man sich das anguckt, sieht das so ein bisschen so aus, als würden die Areale, die so präfrontal sind, also die so für den kühlen Verstand zuständig sind, ein bisschen eher losgelöst dann von den emotionalen Arealen. Das heißt, wir sind so ein bisschen entkoppelt, steuern unsere Emotionen nicht so ganz, haben uns nicht ganz so gut unter Kontrolle, sind eher impulsiv.
Ist das dann, dass diese Bereiche, wenn man die jetzt dann in Farben darstellen würde, dunkelrot wären oder wie muss ich mir das vorstellen?
Wenn man sich jetzt so das Muster angucken würde, dann würden die wahrscheinlich nicht ganz so sehr gemeinsam feuern. Normalerweise, wenn wir zum Beispiel in Panik geraten, dann reagiert sofort auf der präfrontale Kortex und wird gleich auch aktiv und sagt uns, Moment, du musst gar nicht in Panik geraten. Da ist zwar ein Löwe, aber da ist ein Gitter zwischen, mach dir keine Sorgen.
Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, ich habe Macht, was mache ich dann in dieser Situation? Dann gehe ich in den Käfig oder wie?
Ja, das könnte schon sein. Also man ist allgemein impulsiver und man reagiert auch sensibler auf Gewinne im Gegensatz zu Verlusten.
Okay.
Also ich würde eher denken, ach, wenn ich jetzt da in den Käfig gehe, dann könnte ja irgendwas Tolles passieren. Vielleicht finden dann alle, ich bin ein ganz toller Hecht.
Gut, der Löwe könnte mich auch fressen.
Das ist eine ganz, ganz doofe Idee.
Ja, genau. Eine ganz, ganz doofe Idee. Nun gut, also jetzt habe ich es verstanden. Macht dieses Gefühl nach Macht, macht das süchtig?
Na, es ist schon so, dass alle Sachen, die uns gefallen, uns immer auch ein bisschen abhängig machen können. Wir kennen das zum Beispiel auch von Liebeskummer oder man kann zum Beispiel auch nach Sport süchtig werden. Das ist einfach so, wenn wir uns daran gewöhnt haben, dass wir was wirklich gerne mögen, dann schütten wir immer Dopamin aus, schon bevor wir das tun. Wir ziehen uns die Jogging-Schuhe an und denken, ach, jetzt kommt gleich was Gutes. Oder wir wachen auf und denken, ha, gleich kommt eine gute Morgen-SMS. Mhm. Und wenn sowas nicht kommt und sich nicht einstellt, dann fallen wir in so ein Tief und plötzlich kommen diese ganzen Bestätigungen nicht mehr. Und wir fallen völlig aus der Bahn und haben eben dieses Tief, was wir auch aus Liebeskummer und Co. kennen.
Mhm.
Und wenn quasi so ein bisschen süchtig fühlt, immer wieder das Telefon checkt, wartet, dass irgendwas passiert, dass noch irgendwas kommt. Mhm. Und genauso kann es uns eben auch ein bisschen mit Macht gehen, wenn wir das so absolut gewohnt sind, dass eben die Leute auf uns hören, dass sie unseren Namen kennen, dass sie uns wichtig finden. Das ist ja auch ein schönes Gefühl. Wir finden das immer toll, wenn wir das Gefühl haben, anerkannt zu sein und dass die anderen was von uns halten. Und wenn das auf einmal ausbleibt und wir diese ganze Aufmerksamkeit, diese soziale Aufmerksamkeit nicht mehr kriegen, da fehlt schon auf einmal was.
Ja, aber ich finde, es gibt schon noch einen Unterschied zwischen Anerkennung und Macht. Also ich finde, da gibt es noch einen ganz gewaltigen Unterschied dazwischen. Und dass man sich eben darüber freut, wenn man anerkannt wird, weil man, keine Ahnung, einen tollen Job macht, ein toller Mensch ist, nett, wie auch immer, warum auch immer man anerkannt wird, ist das, finde ich, immer noch was anderes als das Gefühl von Macht. Und Macht ist, weil es natürlich auch Geschmackssache ist, finde ich, viel negativer konnotiert eigentlich. Deswegen.
Einerseits ja, dabei in der so anfänglichen Form ist Macht ja auch erstmal was, wo man sehr gut verstehen kann, dass das unser Bedürfnis ist. So, wir wollen halt gerne in der Kontrolle sein über unsere eigene Situation. Wenn man sich vorstellt, man geht abends einen dunklen Weg entlang, man sieht nichts um sich rum, dann ist man so machtlos. Man weiß nicht, was passiert, man kann sich nicht vorbereiten, man fühlt sich ausgeliefert. Und das ist so eine Urangst, dieses Gefühl des Kontrollverlusts. Und Macht ist quasi das Gegenteil davon, eben die absolute Kontrolle zu haben. Geld kann einem auch sowas geben, dass man einfach das Gefühl hat, ich kann alle Entscheidungen treffen, ich muss nicht zur Arbeit kommen, ich habe alle Möglichkeiten. Aber man sagt auch, dass es so zwei Arten von Macht gibt. Das eine ist eben das, was auf dieser Anerkennung beruht, mit dem ich möchte geschätzt werden von meinen Kollegen. Und das andere ist die Art, die auf dieser Autorität beruht. Die Leute haben Angst vor mir und ich bestrafe die, wenn die was falsch machen.
Ah, das ist dann die Horst Seehofer-Macht quasi.
Ja, kann man schon durchaus sagen. Und er hat ja auch sehr stark, also dieses In-Group-Out-Group-Denken passt total gut dazu. Also dieses sozusagen wir gegen die und jeder, der hier nicht auf meiner Seite steht, ist quasi Verräter und muss eigentlich was auf den Deckel kriegen.
Dann dazu noch dieses etwas kindische Gehabe, wenn ich nicht bekomme, was ich möchte, dann gehe ich einfach.
Das Testosteron auch ein Gehabe.
Genau. Also wenn er Macht süchtig macht, so ein bisschen tatsächlich wie Drogen, dann müsste ich ja eigentlich, wenn man mir die Macht wegnimmt, auch eine Art körperliche Entzugserscheinung haben, oder?
Ja, so ein bisschen so ist es auch eben. Man gerät in Panik, man hat Angst. Das ist eigentlich auch ganz interessant, wenn man sich das anguckt an den Handlungsweisen jetzt von Merkel und Seehofer. Merkel ist schon an der Macht und wenn man Leute, die ein großes Machtbedürfnis haben, an die Macht setzt, dann haben die eigentlich mehr Sorge, die zu verlieren. Das heißt, sie haben nichts mehr zu gewinnen, sie haben aber alles zu verlieren. Während Seehofer hat ja das Gefühl, er ist eigentlich derjenige, der an der Macht sein sollte. Er ist derjenige, der ihr überhaupt zur Macht geholfen hat.
Mhm.
So merkwürdig diese Idee auch sein mag. Und deswegen poltert er und blufft, weil er ja nichts zu verlieren hat. In seinem eigenen Weltbild müsste er ja an der Macht sein.
Neurowissenschaftlerin Franka Liesemann sagt, bei Macht werden im Gehirn bestimmte Hormone ausgeschüttet, vor allem Testosteron. Man fühlt sich viel toller, als man in Wirklichkeit ist. Man denkt, ohne mich läuft gar nichts.
Deutschlandfunk Nova. Ab 21.
Das Letzte vom Tag. Und das war heute auch noch.
Offenbach. Der Wels, der in einem Offenbacher Weiher artgeschützte Küken frisst, soll nun aus dem Gewässer geholt werden. Das teilte die Stadt am Freitag mit. Berufsfischer sollen das Tier nun beseitigen. Nach einem Bericht der Offenbach-Post wollte zunächst ein Angelsportverein im Auftrag der Stadt Jagd auf den Problemwels machen. Nach Protesten von Tierschützern seien die Hobbyangler aber von ihrer Zusage zurückgetreten. Es habe regelrechte Hasstiraden gegen sie gegeben, zitiert die Zeitung ein Vereinsmitglied. Das rund 1,5 Meter lange Tier hat im sogenannten Sommerloch Bekanntheit erlangt, weil es im Weiher im Dreieichpark artgeschützte Enten und Hühnerküken frisst. Zuvor hatte der Wels alle Fische im Weiher verspeist.
Deutschlandfunk Nova ab 21.
Die Podcasts jederzeit auch auf deutschlandfunknova.de.